Ein paar Geschichten zum Anfangen. Es gibt ja so Tage, wo man nicht so schnell vergisst im Leben. Und ein Tag, ein Abend, den ich nicht so schnell wird vergessen vor ein paar Jahren, ist ein Abend, wo ich zwei SMS bekommen habe, am gleichen Abend. Und im ersten SMS heisst so irgendwie sinngemäß Halleluja, Gott hat uns ein Wunder geschenkt, der so und so ist geboren worden. Ein SMS von Eltern von einer jungen Familie aus dem ICF, wo ein Kind bekommt. Und jedes Kind ist irgendwo ein Wunder, das ist schon klar, oder? Aber die Geschichte, ich habe die Geschichte von dieser Familie kennt, und die Geschichte von diesem Kind ist ein besonderes Wunder gewesen, weil das Ehepaar, ich habe die getraut und die haben sich sehnlichst Familie gewünscht, sehnlichst Kind gewünscht und haben kein Kind können überkommen und haben alle möglichen medizinischen Abklärungen getroffen und dann hat es geheißen, ja, das ist medizinisch eigentlich aussichtslos, sie müssen sich einstellen auf eine kinderlose Ehe. Und sie haben dann gesagt, ja, dann möchten wir aber ein Pflegekind aufnehmen bei uns und haben so einen Kurs schon besucht für angehende Pflegeeltern und haben den Kurs am dritten Abend abgebrochen, weil sie plötzlich schwanger geworden ist. Oder? Und das SMS hat mich jetzt also informiert über die Geburt von ihrem ersten Kind. Geburt von einem Kind, das aus medizinischen Gründen eigentlich gar nicht sollte geben, oder? Und sie haben sich riesig gefreut über das und ich mich auch. Ich habe aber am gleichen Abend noch ein anderes SMS, eine andere Kurznachricht bekommen. Am gleichen Abend hat mich jemand informiert, auch über eine junge Familie vom ICF, wo der Vater dieser Familie, die haben gerade frisches Kind bekommen, irgendwie halbjährig oder so war das Kind. Und der Vater der Familie ist bei der Arbeit schwer verunglückt und er ist auf der Intensivstation gelegen mit lebensgefährlichen Verletzungen. Und das SMS hat mich informiert, dass es ganz, eben, dass die Situation dramatisch ist, lebensgefährlich ist, ein Aufruf zum Gebet. Und in der Nacht von dem Abend auf den nächsten Tag ist der Familienvater gestorben im Spital. Zwei SMS am gleichen Abend. Zwei Schicksale von jungen Familien, die nicht unterschiedlicher könnten sein. Vor ein paar Wochen, eine andere Geschichte, vor ein paar Wochen ist im Schweizer Fernsehen, im Fenster zum Sonntag, eine christliche Sendung im Schweizer Fernsehen, dort ist ein Interview gekommen mit jemandem vom ICF, mit dem Nathanael, einem jungen Mann, der erzählt hat, der seine Geschichte geteilt hat. Er ist schon mit 18 oder 19 ist er in die Alkoholsucht abgerutscht und das Leben ist immer mehr aus Rand und Band gelaufen von ihm. Und er hat erzählt von einer Begebenheit, wo er unterwegs war mit dem Auto. Er hat vorher eine halbe Flasche Wodka getrunken, ist mit dem Auto einen Hang abgefahren und mit 110 Stundenkilometer auf eine Steilkurve zugefahren. Und hat irgendwann kurz vor dieser Kurve gemerkt, das schaffe ich nie mehr. Das ist jetzt wirklich Sayonara und hat sich quasi innerlich verabschiedet. Ist in die Kurve reingepretscht, in die Leitplanke rein. Die Leitplanke hat es aus der Verankerung gerissen. Das Auto ist quasi über die Strasse aus. Und in dem Moment sagt er erzählt das so, er hat wie eine Hand gesehen oder eine Hand gespürt, die das Auto im Flug genommen hat und zurück auf die Strasse gestellt hat. Und die Polizei ist nachher gekommen, die sind in der Nähe und haben sind an den Unfallort gekommen, haben das untersucht und niemand konnte glauben, dass das Auto wieder zurück auf dieser Strasse landet. Niemand konnte glauben, dass ein Auto, das mit dieser Geschwindigkeit Leitplanken aus der Verankerung reisst, auf der Strasse wieder landet. Niemand konnte sich das erklären. Und für ihn war das ein Wendepunkt gewesen, eine Geschichte von einer unglaublichen Bewahrung, die er von Gott erlebt hat. Und diese Geschichte hat mich natürlich erinnert, an eine Geschichte, die wir als Familie erlebt haben. Und wir als Familie auch auf eine Kurve zugefahren sind. mit dem Auto. Nicht mit 110 Stundenkilometer und nicht alkoholisiert, sondern langsam und bergauf sind wir gefahren in die Skiferien. Und kurz vor dem Ziel sind wir in eine rutschige Kurve gekommen. Und das Auto ist zurückgerutscht und hat der Vorderteil vom Auto ist quasi über die Straße hinweggeglitten. Und das Auto ist abgestürzt. Und wir sind als Familie 120 Meter einen Steilhang abgestürzt mit dem Auto. Das hat sich zigmal überschlagen und schlussendlich im rechten Winkel um einen Baum geknickt. Ich habe das Bein fast verloren. Ich war ein halbes Jahr im Spital mit 22 Operationen. Da hat man alles Mögliche, das Bein aber transplantiert, um das zu retten. Und mein Bruder hat durch den Schlag vom Autodach ein schweres Schädel-Hirntrauma gehabt. Und man hat ihn gerade im Helikopter quasi noch wiederbeleben können. Er wäre fast ums Leben gekommen bei diesem Unfall. Und ich hat bis heute mit geistigen und körperlichen Einschränkungen zu kämpfen. Der Unfall hat unser Leben für immer verändert. Zwei Geschichten von Autos, die in eine Kurve fahren und in völlig verschiedenen Schicksalen resultieren. Wir sind in dieser Serie Adventure of a Lifetime und das ist der Abschlussmessage. Wir haben uns angeschaut bis jetzt. Ich habe angefangen mit dieser Geschichte von der Erschaffung des Menschen. Die ersten zwei Kapitel der Bibel, die uns so plastisch beschreiben, wie Gott den Entschluss fasst, die Welt hervorzubringen und besonders den Mensch als sein Gegenüber hervorzubringen. Und dann wird reingezoomt und es wird gezeigt, wie Gott quasi auf Knie geht und aus dem Staub der Erde den Mensch formt. Der Mensch, dem Gebilde, dem Staub- oder Lehmgebilde in die Augen schaut, auf Augenhöhe und ihm den Lebensatem einhaucht und mit dem ein einzigartiges Abenteuer startet. Darum habe ich die Serie Adventure of a Lifetime genannt, Abenteuer vom Leben. Wir sind im Abenteuer von unserem Leben, weil Gott uns zu seinem Gegenüber geschaffen hat. Und wie Gott mit uns so eine echte Geschichte schreibt. Eine Liebesgeschichte. Eine Geschichte, wo er uns seine Liebe beweist. Und wo er sich nichts sehnlicher wünscht, als dass wir seine Liebe aus freien Stücken erwidern. Und mit Gott so eine Beziehungsgeschichte, eine Liebesgeschichte schreiben. Und im zweiten Teil dieser Serie habe ich dann probiert zu erklären, dass Gott mit dem ein grosses Risiko eingeht. Dass Gott sich mit so einer Liebesgeschichte, die er mit dem Menschen schreibt, mit uns, dass Gott sich extrem verletzlich macht. Dass Gott riskiert, zurückgewiesen, abgelehnt zu werden. Dass Gott das tatsächlich erlebt. Jesus Christus ist der beste Beweis für das. Aber dass Gott nicht nachgibt, dass Gott nicht aufgibt, dass Gott eine heilige Beharrlichkeit beweist, darin uns nachzugehen und seine Geschichte mit uns weiterzuschreiben. Und ich möchte an dem anknüpfen und heute die letzte Frage stellen oder die ganze Sache ein bisschen zuspitzen und auf unser Leben und fragen, was können wir denn jetzt konkret, wenn Gott uns erschafft für eine Geschichte mit ihm, wenn Gott die Geschichte mit uns, das Abenteuer mit uns verfolgt, was können wir jetzt konkret in unserem Leben erwarten? Mit was können wir konkret rechnen, wenn wir uns einlassen auf das Abenteuer mit dem Gott, wenn wir uns einlassen auf die Liebesgeschichte, was erwartet uns in diesem Leben? Man könnte auch ein bisschen frecher fragen, was wirft das für uns ab? Was bringt uns das? Mit was können wir rechnen in diesem Leben mit Gott? Und ich möchte zurückkommen auf einen Text, der uns so ein bisschen begleitet hat durch die ganze Predigtreihe, nämlich Hebräer Kapitel 11 und dann der Anfang vom Kapitel 12. Wir haben schon ein paar Mal auf den Text zurückgegriffen und gesehen, wie der Text so wie zurückschaut auf das Alte Testament, auf die Geschichte, die Gott mit diesen Frauen und Männern vom Glauben geschrieben hat. Und er zählt das auf, vom Noah über den Abraham, über den Mose und so weiter. Und dann irgendwann macht es mir so ein bisschen den Eindruck, als ob der Schreiber vom Hebräerbrief gemerkt hat, ja, wenn er jetzt das noch ausführlicher weiter beschreibt, dann verliert er dann später einmal die Generation, die Twitter-Generation, die keine langen Texte lesen kann und so, die findet dann, der Brief ist zu lang, und dann macht er so eine Art Zusammenfassung, oder? Extra für uns tut er die Sache dann so ein bisschen zusammenraffen, und jetzt lesen wir da weiter. Um die Frage zu beantworten, was erwartet uns auf dem Abenteuer, in dieser Geschichte mit Gott? Der Hebräerbrief schreibt dann, nach all diesen Beispielen, die er nennt, viele andere Beispiele wären noch zu nennen. Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jiftach, auf David und Samuel und auf die Propheten. Was haben Menschen durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Staunet denn der Verfasser von dem Text selber? Was haben Menschen durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen. Daniel, Geschichte, oder? Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft, weil sie sich auf Gott verließen. Vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Und einige Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurden. Das ist einmal eine Liste, oder? Das ist jetzt mal eine Liste. Sieg im Glauben, Erfolgserlebnis, wunderbare Bewahrung, Gottes Eingreifen zum Schutz von seinen geliebten Kind, Gottes Kraft, Gottes Wunder und Zeichen, die erlebt werden. Manche Theologen nennen das den Siegerkatalog vom Hebräerbrief. Und es ist ein Siegerkatalog. Es ist ein Siegerkatalog. Unglaublich. Glauben in Aktion. Und all das haben Leute erlebt im Alten Testament. Ist uns überliefert in den Schriften vom Alten Testament. Und viele Christen haben sich auf diese Liste verständlicherweise eingeschworen, oder? Also, da braucht man jetzt ja nicht viel. Also, da wird doch jetzt jeder unterschreiben für so etwas. Und viele Christen haben sich eingeschworen auf das und sind überzeugt, das ist es, was auf uns wartet, wenn wir wirklich glauben. Wenn wir richtig glauben, wenn wir dem Gott unser Vertrauen schenken, dann ist das unsere Lebensrealität. Oder zumindest wenn wir alles richtig würden machen, wenn wir wirklich würden unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen und wenn wir alle geistlichen Prinzipien würden wirklich gewissenhaft umsetzen und wenn wir uns ganz würden verlassen auf den Gott, zumindest wenn uns das würde gelingen, dann würde uns eigentlich nichts mehr schieflaufen. Dann wären wir auf dem Erfolgskurs, der hier beschrieben wird. Es erinnert mich manchmal an das Mindset, das mir bei manchen Christen begegnet. Erinnert mich ein bisschen an meine Computerspielphase aus der Teenagerzeit. Ich habe 4 Jahre von meinem Leben habe ich geopfert, um Tausende von Stunden an so Computerspielen zu verbringen, zum Leidwesen von meinen Eltern, Tag und Nacht. Und zumindest damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals hat es bei diesen Computerspielen für Eingeweihte hat's so einen Cheat-Modus gegeben. Oder? Das waren schwierige Spiele mit unendlichen Welten, die man entdecken musste und so. Und du hast jederzeit draufgehen. Und wenn du aber den Cheat-Modus herausgefunden hast, das war so eine Tastenkombination, wo man am richtigen Ort eingeben musste. Oder irgendetwas, wo versteckt war in diesem Spiel. Und wenn man das gefunden hat, dann ist man in Cheat-Modus kommen. Und dann hat man unendlich viel Leben gehabt, hat nicht mehr draufgehen. Der Energiebalken ist nie zurückgegangen und in dem ganz geilen Cheat-Modus hat man sogar eine Art ein Shield gehabt, oder so eine blaue, wabernde Masse um mich herum und du konntest durch all die Welten durchlaufen und nichts mehr hat dir etwas anhaben. Und es gibt so eine Tendenz unter Christen, das würden sie so plakativ jetzt nicht sagen, aber es gibt eine Tendenz unter Christen, dass sie denken, wenn ich alles richtig machen würde, wenn ich wirklich 100% glauben würde, wenn ich wirklich all die biblischen Prinzipien einhalten würde, dann würde ich so ein bisschen wie im Cheat-Modus durchs Leben laufen. Dann würde jede Tür aufgehen, die ich anklopfe, jedes Hindernis würde sich zur Seite bewegen, alles würde mir irgendwie gelingen, dann wäre ich die Verkörperung von diesem Siegerkatalog. Und es gibt auch Gemeindekulturen, Kirchenkulturen, wo das Mindset pflegen, wo das Denken oder die Erwartung pflegen und wo entsprechend von echten Nöten und Anfechtungen, von echten Kämpfen, von wirklichen Niederlagen eigentlich nicht redet oder höchstens in der Vergangenheitsform. Kennt ihr das? Oder ich habe ein Problem gehabt. Oder? Und wenn du ein Problem gehabt hast und Gott dir aus dem Problem rausgeholfen hat, dann ist es ja dann ein Zeugnis. Dann hast du ein Zeugnis. Und das ist immer gut. Also Zeugnisse sind willkommen. Oder? Zeugnis, wir haben früher eine Ehekrise gehabt und wir sind so nah dran gewesen. Und jetzt ist alles, komm Schatz, komm, jetzt ist alles wieder gut. Wir haben, also früher habe ich mal finanziell, also da ist mir im Geschäft ist mir alles bach ab und dann hat Gott und nachher und jetzt ist alles wieder und dann hast du ein Zeugnis, oder? Ich bin einmal krank gewesen und dann haben wir gebetet und dann, und nachher ist, und das darf man immer erzählen. Zeugnisse sind immer willkommen, Probleme in der Vergangenheit sind immer willkommen. Aber die Leute, die ihre Ehe dann nicht mehr umbringen zu einem guten Ende, und die Leute, die ihr Geschäft nicht mehr zum Erfolg führen und im Ruin enden, die Leute, die nicht geheilt werden und an ihrer Krankheit langsam dahin siechen, die Leute, die fühlen sich dann in so Gemeindekulturen nicht mehr wirklich wohl. Die fühlen sich nicht mehr wirklich daheim. Weil irgendwie ist ihr Leben, ihre Probleme, ihre Kämpfe sind so ein bisschen schön wie quer zum System. Versteht ihr, was ich meine? Und sie fühlen sich nicht mehr wirklich daheim. Und eine Gruppe von Leuten, die sich auch nicht mehr daheim würde fühlen in so einer Gemeindekultur, ist die Gruppe, die der Hebräerbrief nämlich als nächstes beschreibt. Weil der Text ist noch nicht fertig. Wir lesen weiter. Nach dem Siegerkatalog schreibt der Schreiber vom Hebräerbrief folgendes: Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf die Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet oder mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos, nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, hungrig verfolgt und misshandelt. Sie irrten in Wüsten und im Gebirge umher und mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Der Text ist erst ab 18 freigegeben, oder? Das ist, das erinnert einem an Filme, wo man nicht hätte schauen sollen, oder? Und, also mich zumindest. Und, man könnte sich fragen, was ist jetzt da schiefgegangen? Theologen nennen das Märtyrerliste vom Hebräerbrief. Was ist schiefgegangen bei denen? Warum in Gottes Namen funktioniert das bei denen nicht? Das, was wir vorher gesehen haben, der Siegerkatalog, warum funktioniert das bei denen nicht? Haben die etwas falsch gemacht? Was haben sie letztens gemacht? Der Text sagt ausdrücklich nichts. Der Text sagt ausdrücklich, sie haben nichts letztens gemacht. Da heisst denn in der Zusammenfassung von beiden Listen, vom Siegerkatalog und vom Märtyrerkatalog, heisst es nachher, sie alle haben Gott vertraut. Darum hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Die aus dem Siegerkatalog und die aus dem Märtyrerkatalog. Sie alle sind ihren Weg mit Gott gegangen. Oft, es ist interessant, wenn du den Text ein bisschen näher studierst, oft sind sogar die Erfahrungen parallel formuliert in diesen beiden Texten. Es heisst zum Beispiel, an der einen Stelle heisst, die einen sind durch ihren Glauben einem tödlichen Schwert entkommen. Gott hat sie bewahrt vor einem tödlichen Schwert. Und in der anderen Liste heisst es in der gleichen Formulierung, sie sind durch das tödliche Schwert umgekommen. Im Glauben sind sie umgekommen durch das tödliche Schwert. Bei der einen heisst es, Gott hat sie von den Toten auferweckt im Glauben. Und bei der anderen heisst es, sie haben im Glauben den Tod gefunden. Ist oft sogar parallel formuliert, um uns fast noch darauf anzulupfen, dass der gleiche Glaube zu sehr unterschiedlichen Schicksalen führen kann. Und dann heisst es nachher, die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Oder wenn du das liest, die unterschiedlichen Schicksale, du könntest sagen, aber das ist doch nicht fair. Ich meine, das ist doch nicht gerecht. Das ist doch nicht fair. Und jetzt muss ich dir etwas sagen und du wärst selber nie drauf gekommen. Darum bin ich jetzt extra da hingefahren, um dir das klar machen, oder? Die Welt ist nicht fair, oder? Also mit dieser Welt stimmt etwas nicht. Verstehst du? Mit dieser Welt stimmt etwas nicht. Der Eindruck, den du hast, wenn du die Tagesschau schaust, ist korrekt. Mit dieser Welt stimmt etwas nicht. Und das ist, was der Text auch deutlich macht. Er sagt nachher sehr zugespitzt, sagt, die Welt war es nicht wert, die aus der Märtyrerliste in ihrer Mitte zu haben. Die Welt hat sie nicht behandelt, wie sie es verdient hätten. Ein Leben hat sie von den Zeiten verwünscht. Sie haben nicht das bekommen, was sie hätten verdient gehabt. Und das gibt es. Und das kommt vor. Das ist der springende Punkt bei einem ganzen Buch von der Bibel, nämlich beim Hiob. Das Hiob-Buch erzählt eine idealtypische Erzählung von einem Mann, der einen vollkommenen Glauben hatte. Im Hiob, sein Leben, im Hiob, sein Glaube wird präsentiert als makellos. Gott selber prallt in der Einleitung vom Hiob-Buch mit dem Glauben vom Hiob vor seinem himmlischen Hofstaat, vor diesen Engeln und Mächten, die ihn umgehen. Wird quasi beschrieben, wie Gott agiert mit dem Glauben vom Hiob und sagt, es findet sich auf der ganzen Welt keiner wie er. Es findet sich keiner wie er. Und genau ihm stoßt himmelschreiendes Unglück zu. Und in mehreren Wellen wird dem Hiob die Botschaft gebracht vom Zerbruch von seinem kompletten Leben. Alles stürzt ein. Finanziell, familiär, sein Ruf, alles geht vor die Hase. Und am Schluss hockt er da. Sogar seine Gesundheit ist ruiniert. Er hockt da nur noch mit drei von seinen treuen Freunden, die bei ihm geblieben sind. Und die drei Freunde, die probieren nachher etwa 30 Kapitel lang einem Hiob zu beweisen, warum das irgendwie doch seine Ordnung hat, dass er das hätte müssen erleben. Versteht ihr? Es Unglück vom Hiob, Not vom Hiob, hat ein System von seinen Freunden so durcheinander gebracht, ist so quer gestanden, dass sie 30 Kapitel brauchen, um dem Hiob probieren zu beweisen, dass er doch irgendetwas falsch gemacht hat, dass das jetzt passiert, dass ihm, es werden die verschiedensten Möglichkeiten durchgesprochen von seinen Freunden, dass er verborgene Sünde hat, die er niemandem gesagt hat. Und Gott ihn jetzt straft für das. Dass Gott ihn nur testet, ist ziemlich ein harter Test, wenn deine ganze Familie umgebracht wird und alles. Aber dass Gott ihn nur testet und dass er stärker wird aus dem Test hervorgehen und so weiter. Es werden alle möglichen Erklärungen beizogen. Zum gleich noch schlau werden aus dem Leid vom Hiob. Und das ist das, was leider bis zum heutigen Tag auch viele Christen probieren, wenn sie mit der Not konfrontiert werden, mit Leuten, die vom Leben nicht das überkommen, was sie verdient hätten. Also sie probieren, diesen Leuten anzudemonstrieren, dass sie es eben doch irgendwie verdient haben. Dass es irgendwie doch seine Ordnung hat. Weil wir haben so ein Bedürfnis, dass unsere Welt in Ordnung ist. Sie ist es aber nicht. Mit so einem Bedürfnis, dass irgendwie, dass die Welt nach einem gerechten Mechanismus funktioniert, dass wir sogar bereit sind, jemandem, der im Leid ist, noch anzudemonstrieren, dass ihm vielleicht der Glaube gefehlt hat oder dass er vielleicht doch eine verborgene Sünde hat oder dass Gott ihn nur testet oder irgendwie. Wir müssen uns einen Reim machen auf das, wie wir fast nicht leben könnten. dass die Welt aus dem Lot geraten ist. Und schau, ich habe in dieser ganzen Predigt rein, ich habe probiert, ein Bild zu zeichnen von einem Gott, der seine Geschichte mit uns schreibt. Und er schreibt seine Geschichte in einer Welt, die zerbrochen ist. Und wir sind letztes Mal in der Predigt schon darauf gestoßen, dass die Welt, dass Menschen sich einem Plan von Gott, den Absichten von Gott widersetzen. Dass Menschen rebellieren und die Schöpfung in Mitleidenschaft ziehen. Dass die Schöpfung aus dem Lot geraten ist. Und Gott schreibt seine Geschichte mit uns und er hat gute Absichten für dein Leben und für mein Leben. Das ist keine Frage. Er hat gute Absichten. Aber er schreibt seine Geschichte zmitzt in einer zerbrochenen Welt. Gott schreibt sein Abenteuer mit dir, seine Liebesgeschichte mit dir, schreibt er zmitzt in einer gefallenen Schöpfung, in einer chaotischen Wirklichkeit. Er schreibt die Geschichte zmitzt in einer Welt, die aus dem Lot geraten ist. Was heisst das jetzt für unser Leben? Was können wir, was dürfen wir von Gott erwarten? Man könnte jetzt auch sagen, okay, also wenn uns so alles passieren kann, oder, dann ist es am besten, wir erwarten so wenig wie möglich. Wir pflegen so eine Art einen homöopathischen Glauben, so in ganz kleinen Dosen, dass wir auf keinen Fall enttäuscht werden. Wer wenig erwartet, wird selten enttäuscht. Aber das ist nicht wirklich die Lösung, wo uns Jesus neu leitet. Und ich möchte gegen den Schluss jetzt einmal einen Blick noch werfen auf das Leben von Jesus. Weil im Leben von Jesus sehen wir interessanterweise beides. Wir sehen im Leben von Jesus jemanden, der alles von Gott erwartet hat. Jemanden, der mit einem unglaublichen Anspruch auftreten ist. Jesus, wenn du das nachliest in der Evangelie, Jesus ist nicht unter die Leute gegangen und hat gesagt, ja, hallo miteinander, ja, ich tue jetzt da mal ein paar Schräubeli drüllen und ein paar Hebeli bewegen und vielleicht verändert sich dann am einen oder anderen Ort ein bisschen etwas und so. Jesus ist nicht so gekommen. Jesus ist nicht als leise Treter unter die Leute gegangen. Jesus ist gekommen und seine ersten Worte nach dem Matthäus-Evangelium und nach dem Lukas sind gewesen, ein Reich Gottes ist angebrochen. Das Reich Gottes ist angebrochen. Eine neue Wirklichkeit bricht in die Welt. Jesus hat sehr explizit erwartet, dass mit ihm etwas Neues anbricht. Dass mit ihm ein Stück Gegenwart Gottes mitten in dieser Welt Wirklichkeit wird. Ein Stück Himmel auf Erden kommt. Und Jesus hat das nicht nur behauptet, Jesus hat das nicht nur proklamiert, Jesus hat das manifestiert in seinem Dienst, auf Schritt und Tritt. Um Jesus herum sind so Sachen passiert. Um Jesus herum sind Sünder befreit worden von ihrer Schuld und haben ein neues Leben bekommen. Um Jesus herum sind zerbrochene, ausgestoßene Menschen angenommen worden und zum Teil von einer Gemeinschaft worden. Um Jesus herum sind kranke Menschen aufgerichtet und geheilt worden. Um Jesus herum sind Tote auferweckt worden. Um Jesus herum sind stadtbekannte Gizhels und Betrüger sind so verändert worden, dass sie Partys schmeißen und ihr ganzes Geld an die Armen verteilen. Um Jesus herum ist ein Stück Himmel Realität worden, zmitzt in einer gefallenen Schöpfung, zmitzt in einer chaotischen Welt. Jesus hat das ganz bewusst gemacht und Jesus hat das seinen Jüngern ans Herz gelegt. Im wichtigsten Gebet, das uns überliefert ist, im Vater unser Seiter, Jünger, Nachfolger und Nachfolgerinnen von mir, so sollt ihr beten. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erde. Jesus hat die Erwartung ins Herz von seinen Jüngern gepflanzt. Verstehst du? Du kannst nicht ernsthaft Jesus nachfolgen, ohne etwas von dieser Erwartung zu teilen, dass mit deinem Leben, dass mit der Kirche als eine revolutionäre Bewegung ein Stück Himmel auf die Erde kommt. Du kannst nicht ernsthaft dem Jesus nachfolgen, der sagt, das Reich Gottes ist abgebrochen. Etwas von Gottes Realität bricht in die Welt ein. Du kannst nicht ernsthaft dem Jesus nachfolgen, ohne damit zu rechnen, dass auch durch dein Leben, auch durch Gottes Gegenwart in deinem Leben, etwas von dem Himmel einbricht. zusammenbricht. Etwas von dem Wirklichkeit wird. Und Jesus hat die Kirche eingesetzt als eine revolutionäre Bewegung, die berufen ist, zum herauszufinden, wie viel Himmel Platz hat auf einer gefallenen Erde. Das ist, was wir probieren herauszufinden. Es hat noch niemand Grenzen ausgelotet. Es hat noch niemand herausgefunden. Wie viel hat Platz? Wir sind berufen zum herauszufinden. Wie viel Himmel hat Platz in einer zerbrochenen, chaotischen Schöpfung? Wie viel von Gottes Präsenz? Wie viel von Gottes lebensverändernder Kraft? Wie viel von Gottes Liebe, die Menschen annimmt und sie von innen heraus verändert? Wie viel von dem hat Platz in dieser Schöpfung? Wir sind berufen, um die Erwartung und den Glauben zu kultivieren. Und das sollte uns niemand rauben können. Und gleichzeitig sehen wir im Leben von Jesus jemanden, der enorme Anfechtung erlebt hat, enorme Angriff erlebt hat, der himmelschreiende Ungerechtigkeit erfahren hat. Jemand, der verleumdet worden ist, jemand, der angespuckt worden ist, jemand, der gehasst und verachtet worden ist. Wir sehen jemanden, der zeitweise obdachlos war, der zeitweise mittellos war, in Armut gelebt hat. Wir sehen jemanden, der verlassen worden ist von all seinen Freunden, der einsam war. Wir sehen jemanden, der jung, ein grausamer, Menschen und Gott verlassenen Tod gestorben ist. Ich bin jetzt schon mehrere Jahre älter, als Jesus je geworden ist in seinem Erdenleben. Wenn uns die Geschichte vom Hiob schon aufrüttelt, wie kann so ein gottesfürchtiger Mensch, wo im Glauben alles richtig macht, wie kann so jemand so ein Schicksal erleben? Wie kann so jemandem so etwas Grausames zustoßen? Wenn uns das schon aufbringt, dann sollte uns die Geschichte von Jesus noch viel mehr schockieren. Jesus war die Liebe in Person. Pure, reine, kompromisslose Liebe für andere Menschen hat Jesus gelebt und verkörpert. Und in all dieser Vollkommenheit ist Jesus nicht im Cheat-Modus durch das Erdenleben gelaufen. Jesus war nicht im Cheat-Modus. Jesus hat massive Kämpfe, Anfechtung, Ablehnung erlebt. Und wir können eigentlich auch nicht ernsthaft sagen, dass wir Jesus nachfolgen und gleichzeitig erwarten, dass der Glaube uns einfach wohlhabend, erfolgreich, gesund, langlebend macht und uns jederzeit die passende Parklücke beschert. Oder? Wir können nicht ernsthaft dem, verstehst du, du kannst nicht an einem geschundenen, zerbrochenen, obdachlosen, verachteten, hingerichteten Jesus nachfolgen und erwarten, dass die Nachfolge von dem Jesus dir ein Leben im Cheat-Modus beschert. Verstehst du? Nachfolge heisst, ich trete in die Fußstapfen von dem Mensch. Ich trete in die Fußstapfen von dem Mensch. Und Jesus hat seinen Jüngern interessanterweise beides verheißen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, Leute, ihr werdet grössere Taten tun, als ich sie tun habe. Er hat in seinen Jüngern eine Erwartung gepflanzt. Was ihr gesehen mit mir, das ist noch nichts gegen das, was ihr werdet erleben. Jesus hat seine Jünger herausgefordert, noch mehr zu erwarten, als sie mit ihm schon gesehen. Ihr werdet noch Grösseres tun. Ihr werdet noch mehr bewegen. Ihr werdet noch grössere Transformation und Zeichen und Wunder erleben durch euer Leben. Und gleichzeitig hat der gleiche Jesus seinen Jüngern gesagt, du, wenn sie den Meister schon so dreckig behandeln, wie sie mich behandeln, wie viel schlechter werden sie seine Schüler behandeln? Und das Leben kann uns beides bescheren. Wir sollten uns auf beides einstellen. Also mit was können wir rechnen? Wir kommen immer wieder zurück auf die Frage, mit was können wir jetzt rechnen? Wenn wir uns auf das Abenteuer vom Glauben, auf die Geschichte mit Gott einlassen, mit was können wir rechnen für unser Leben? Ich habe probiert, ein Bild zu zeichnen von einer Liebesgeschichte, die Gott mit uns schreibt. Und lass uns doch einmal fragen, was verspricht ein Bräutigam seiner Braut am Traualtar? Was habe ich meiner Frau versprochen vor? Das hätte ich lieber nicht gesagt. Vor 18 Jahren. Vor 18 Jahren. Was habe ich meiner Frau vor 18 Jahren versprochen? Schatz, ich versprich dir, ich werde dir ein Leben im Wohlstand sichern können. Ich versprich dir, du wirst immer mindestens mit einem Audi posten können. Ich versprich dir, du wirst einen Swimmingpool haben mit mindestens 36 Quadratmeter Schwimmfläche. Und du wirst dir die neue Prada-Tasche kaufen können. Wenn du dich auf eine Ehe mit mir einlässt, dann mache ich dir all diese Versprechungen. Niemand verspricht so etwas am Traualtar. Es geht nicht um etwas, wo du für den anderen abwirfst in einer gesunden Ehe. In einer gesunden Ehe. Es geht nicht um das, was der andere für dich abwirft. Es geht um Person selber. Verstehst du? Es geht um, das habe ich meiner Frau versprochen. Ich habe ihr versprochen, du kannst mit mir rechnen. Ich stand zu dir. Ich halte zu dir. Denn wenn es mir einfach fällt, wenn mir nichts näher würde liegen, dann stand ich zu dir. Dann halte ich zu dir. Und ich halte zu dir und ich stand zu dir. Und du kannst mit mir rechnen, denn wenn es mich alles kostet. Und du sagst extra noch in jedem Trauversprechen, und ich bestand darauf, wenn ich Leute traue, dass das drin vorkommt. Ich stand zu dir in guten und in schlechten Tagen. Denn wenn uns ein Leben beschenkt und denn wenn uns ein Leben das gibt, was wir vielleicht nicht verdient hätten, ich stand zu dir, ich halte zu dir. Das verspricht man sich. Es geht um Gegenwart, um Zuwendung, um Gunst von einer Person und nicht um das, was jemand abwirft. Was hat Jesus seinen Jüngern versprochen? Matthäus 28, die letzte Begegnung Auge in Auge von Jesus mit seinen Jüngern. Was hat er ihnen versprochen? Ich bin bei euch, alle Tage, bis ans Ende dieser Welt. Er hat ihnen seine Gegenwart, seine Gunst, seine Nähe zugesprochen. Das hat er ihnen versprochen. Im Hebräerbrief, wir können jetzt auf das nicht mehr tiefer eingehen, aber im Hebräerbrief, die ganze Beschreibung in diesem Brief, der ganze Rückblick aufs Alte Testament, auf die Geschichte, die Gott schreibt mit Männern und Frauen vom Glauben, die ganze Geschichte spitzt sich zu auf das Finale am Anfang vom 12. Kapitel, wo es heisst, drum wenn wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns gezeigt, wie man den Lauf anfängt und wie man als Sieger ans Ziel gelangt. Wörtlich, er ist der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Versteht ihr? Wir treten ein, wenn wir uns einlassen auf den Gott, wenn wir uns einlassen auf das Leben mit dem Gott, dann treten wir ein in ein Abenteuer ohne Garantie, was dir wird passieren oder was dir nicht wird passieren. Aber mit einer Zusage, und die sollte man nicht unterschätzen, mit einer unzerbrechlichen Zusage, Gott ist an unserer Seite. Jesus wird uns nicht von der Seite weichen. Das Gegenwart von einer Person. Wir haben keine Zusage, was der Glaube an uns, für uns abwirft, unter dem Strich. Aber wir haben eine Zusage, was der Glaube beinhaltet. Der Glaube beinhaltet nicht etwas. Der Glaube beinhaltet jemanden. Und wenn Leute in eine Kirche kommen und sagen, was habt ihr zu bieten? Was habt ihr zu bieten da? Was hat der Glaube, der christliche Glaube, was hat der Glaube zu bieten? Dann sollten wir nicht anfangen, den Leuten versprechen, Schönheit, Wohlbefinden, ein Leben bis 120 und dein Traumauto und deine Traumfrau oder weiss ich. Dann sollten wir nicht den Katalog anfangen aufzählen. Sondern nicht auf etwas hinweisen, sondern auf jemanden. Eine Person. Was hat Kirche zu bieten? Kirche hat eine Begegnung zu bieten mit einer Person. Und der Name dieser Person ist Jesus Christus. Das ist übrigens, was der Hiob nach all dem Leid und bevor er wieder beschenkt wird mit allen möglichen irdischen Gütern und wiederhergestellt wird, ist, was der Hiob denn sagt. Ich habe bis jetzt nur vom Hörensagen vernommen, von dir, Gott. Und jetzt haben meine Augen dich gesehen. Das ist Begegnung mit einer Person, verstehst du? Was der Glaube zutiefst ausmacht, ist nicht etwas, ist jemand. Ist Begegnung mit der Person. So hört die Bibel, so hört die Bibel auf. Offenbarung 21, ich habe schon elend überzogen, aber Offenbarung 21, lass mich das noch lesen zum Abschluss. Als ein Ausblick, was auf uns wartet, was das Ende von diesem Abenteuer wird sein. Wir haben keine Garantie, was uns wird passieren auf dem Weg. Aber wir haben eine Zusage, wer uns wird begleiten auf dem Weg und wohin er uns wird führen. Offenbarung 21. Probiert euch das vor Augen zu malen. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Die Bibel fängt an mit der Szene, im Schöpfungsbericht, wo Gott einem Mensch in die Augen schaut und ihm den Lebensatem einhaucht. Die Bibel fängt an mit einer Szene, wo Gott auf der Augenhöhe mit seinem Geschöpf sich begibt. Und die Bibel hört auf mit einer Szene, wo Gott sich auf Augenhöhe mit seinem Geschöpf begibt. Es fällt auf in diesem Text. Es heisst, nicht nur am Schluss der Zeit wird alles Leid überwunden sein und alle Schmerzen werden eliminiert werden. Das hätte es ja auch tun, die Beschreibung. Es hätte auch das Ergebnis beschrieben. Aber es wird anders beschrieben. Es heisst, Gott wird jede Träne abwischen. Das ist eine viel persönlichere, eine viel intimere Beschreibung. Es ist die Beschreibung von einer Begegnung. Gott fängt seine Geschichte an mit dem Menschen auf Augenhöhe. Und Gott vollendet seine Geschichte mit dem Menschen auf Augenhöhe und wischt jede Träne eigenhändig ab. Wenn du in einer Zeit bist, wo du denkst, ein Leben hat dir nicht gegeben, was du verdient hast. Und wenn du das Gefühl hast, du bist am Kämpfen mit Sachen, dann bitte ich Gott, dass er dir das Bild vor Augen malt oder dass er dir das ins Herz einbrennt. Dass er dich nicht verlässt, dass er dir nicht von der Seite weicht und dass er wird Tränen persönlich abwischen. Jesus, ich danke dir für den Ausblick, den du uns gibst, im letzten Kapitel der Bibel, den Ausblick auf die Begegnung mit dir, auf Augenhöhe. Wo du wirst die Geschichte mit uns vollenden. Und was auch immer uns passiert ist unterwegs. Herr, du hast uns nicht verloren, du hast uns begleitet. Und du wirst uns in deine Arme schliessen. Ich bitte dich, dass du uns das Bild ins Herz einprägst, besonders denen, die am Kämpfen sind im Moment. Dass du das Bild einprägst in unser Herz. Von einem Gott, der uns Tränen abwischt und der uns willkommen heisst in seiner Gegenwart. In Jesu Namen. Amen.
Hey, cool hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.